Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Im Jahr 1930 schrieb John Maynard Keynes einen Text mit dem Titel Economic Possibilities for Our Grandchildren, worin er sich die Frage stellte, wie die Welt wohl 100 Jahre später aussehen könnte, das heißt also im Jahr 2030. Und die Prognose des britischen Ökonomen war optimistisch. Er meinte, dass ein dreistündiger Arbeitstag dann genügen könnte, um die Bedürfnisse der Menschen zu stillen und dass wir dann alle mehr Zeit hätten, um das zu tun, was wir wirklich auch tun wollen.
So, Wolfgang, es sind noch 8 Jahre und 2 Monate, bis das Jahr 2030 beginnt. Aber wahrscheinlich können wir, ohne ein allzu großes Risiko einzugehen, sagen, diese Prognose wird sich als falsch herausstellen. Das wird nicht mehr so kommen. Tatsächlich sind heute global so viele Menschen wie noch nie zuvor ins System der Lohnarbeit integriert. Und da wird auch Corona letztlich nur einen kleinen Knacks bedeuten, jetzt vielleicht für 2 Jahre mal. Dennoch sind heute erstaunlich viele Menschen überzeugt, dass uns bald die Arbeit ausgeht. Denken wir zum Beispiel an Richard David Precht, der das bedingungslose Grundeinkommen für nötig hält, weil uns ja bald die Maschinen die Arbeit abnehmen. Warum das falsch ist und wie alt diese Diskussionen über das Ende der Arbeit in Wahrheit sind, das wollen wir heute zeigen. Werbung.
Zuallererst wollen wir aber auf ein neu erschienenes Buch hinweisen, das sich auch um die Arbeitswelt dreht. Der Sammelband Verkannte Leistungsträgerinnen porträtiert 20 Menschen, die in einem prekären Beruf arbeiten und die in der Corona-Krise oftmals als systemrelevant bezeichnet worden sind. Es geht um die, die den Betrieb für unsere Gesellschaft am Laufen halten. Erzählt werden Geschichten von Menschen, die in Kindertagesstätten, in der Krankenhauslogistik oder in Fleischfabriken arbeiten.
Das Buch würdigt diese Leistungsträger und will ein Verständnis für die moderne Arbeitswelt schaffen. Wer Interesse hat, der findet mehr Informationen unter www.surkamp.de/leistung. Außerdem waren in der aktuellen Folge des Formats Surkamp Espresso die beiden Herausgeber Oliver Nachtwey und Nicole Meyer-Ahuja zu Gast. Beide Links findet ihr natürlich auch in der Episodenbeschreibung.
Kommen wir zurück zu der Hoffnung, wir würden bald eine Welt ohne Arbeit erleben. Oder zumindest eine Welt, in der wir nur noch sehr wenig arbeiten müssen, um unsere Grundbedürfnisse zu stillen. Diese Idee finden wir schon vor Keynes, etwa bei dem französischen Sozialisten Paul Lafargue, dem Schwiegersohn von Karl Marx. Seine 1880 erschienene Schrift »Das Recht auf Faulheit« wandte sich gegen das oftmals von Sozialdemokraten geforderte »Recht auf Arbeit«. Denn die Arbeit, so Lafargue, sei der Arbeiterschaft zur Obsession geworden. Er schreibt, ein seltsamer Wahn beherrscht die Arbeiterklassen der Nationen, in denen die kapitalistische Zivilisation regiert. Dieser Wahn zieht das individuelle und soziale Elend nach sich, das die traurige Menschheit seit 2 Jahrhunderten quält. Dieser Wahn ist die Liebe zur Arbeit, die wilde Arbeitsleidenschaft, die bis zur Erschöpfung der Arbeitskräfte des Einzelnen und seiner Nachkommenschaft getrieben wird. Anstatt gegen diese geistige Verirrung vorzugehen, haben die Priester, die Ökonomen und Moralisten die Arbeit heilig gesprochen.
Gegen diese Heiligsprechung der Arbeit wendet sich Lafargue nun, und da könnte man ja erwarten, dass er selbst gegen den von ihm angeprangerten Moralismus anschreibt. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Im nächsten Schritt wird Lafargue eigentlich ganz genauso moralistisch, wenn es dort heißt, Zitat, das Proletariat hat sich, seine Instinkte verratend, seine historische Mission verkennend, durch das Dogma der Arbeit verderben lassen. Hart und schrecklich ist seine Züchtigung gewesen, das ganze individuelle und gesellschaftliche Elend ist seiner Leidenschaft für die Arbeit entsprungen.
Heißt also, erst stellt Lafargue selbst fest, dass die sozialen Verhältnisse des frühen Industriekapitalismus den Menschen gezüchtigt und ihm eine zerstörerische Arbeitsmoral aufgezwungen haben. Dann würde man ja denken, diese kapitalistischen Verhältnisse, die für diese Moral verantwortlich sind, sind das Problem. Aber nein, Im nächsten Satz behauptet Lafargue, dass das ganze Elend seiner Zeit der Leidenschaft für die Arbeit entsprungen sei, also nicht dem Zwang der gesellschaftlichen Verhältnisse. So ist es in seiner gesamten Schrift, die leider in der linken Literatur immer noch recht häufig zitiert wird. Der Text liest sich wie eine diffuse Mischung aus an Marx orientierter, aber nur halb verstandener Kapitalismuskritik und Geißelung der bürgerlichen Arbeitsmoral. Lafargue schreibt dadurch, dass die Proletarier den trügerischen Reden der Ökonomen Gehör geschenkt und ihren Körper und ihre Seele dem Laster der Arbeit ausgeliefert haben, stürzen sie die gesamte Gesellschaft in diese industriellen Krisen der Überproduktion, die den gesellschaftlichen Organismus erschüttern.
Ja, und Lafargue übernimmt hier von Marx die Idee der Überproduktion, dass also das Kapital immer weiter akkumuliert und reinvestiert wird, bis keine Nachfrage mehr besteht und es zur Krise kommt. Aber mit diesem marxischen Versatzstück macht er überhaupt nichts. Und auch wird dann wieder behauptet, dass die irrationale kapitalistische Gesellschaft nur besteht, weil die Arbeiter den Reden der bürgerlichen Ökonomen gelauscht und deren Moral internalisiert hätten. Dass der frühe Kapitalismus, wie wir schon in Folge 107 zur ursprünglichen Akkumulation erklärt haben, vor allem mit staatlichem Zwang und wenig mit individueller Moral zu tun hatte, geht er leider unter. Und damit wird natürlich die gesamte Kritik, die Lafargue an der Überarbeitung des Proletariats formuliert, schief. Denn die Arbeiter, die arbeiten laut Lafargue nicht deshalb so viel, weil sie sonst in den menschenfeindlichen Verhältnissen verhungern, sondern weil sie so eine doofe Arbeitsmoral haben und so gerne ihrem Tagwerk nachgehen.
Ja, mich erinnert das so ein bisschen an eine Golfplatzdiskussion, oder? So stellt man sich das vor, dass da so N50-Jährige Golf spielen und der eine ist schon pensioniert, der andere schafft aber immer noch und dann unterhalten die sich, ja Mensch, da nimm dir doch auch mal mehr Freizeit, warum gehst du dann immer noch arbeiten, ist doch viel schöner hier oben. Ja, ab einer gewissen Einkommensklasse kann man natürlich über solche Dinge früh nachdenken. Natürlich ist Ideologiekritik notwendig und sicherlich gibt es auch heute so manche Menschen, die trotz hohen Wohlstands ein verrücktes Arbeitsethos haben, auch wenn ihnen die Arbeit eigentlich wenig Freude bereitet. Aber wenn man komplett von den materiellen Ursachen der Ideologie abstrahiert, kann überhaupt keine ordentliche Kritik dabei herauskommen. Und das verwundert, denn Lafargue kannte die Marx'schen Schriften doch ganz gut. Immerhin hat er sie ins Spanische übersetzt und er hat Marx' Tochter Laura geheiratet.
Und Marx hatte die Erwerbsarbeit, also die spezifisch kapitalistische Form der Arbeitsteilung, kritisiert, aber hat ja auch an einigen Stellen geschrieben, dass sich der Charakter der Arbeit, wenn man zum Beispiel in einer sozialistischen Gesellschaft leben würde, auch verändern würde. Also dass es natürlich immer noch so ein Reich der Notwendigkeit gäbe, der materiellen Reproduktion der Gesellschaft, wo sicherlich gearbeitet werden muss, aber dass gleichzeitig, wenn das nicht mehr in dieser kapitalistisch entfremdenden Form passieren würde, das trotzdem dazu führen würde, dass auch diese Arbeit mehr Freude bereiten würde. Also es wäre jetzt nicht, wie Marx schreibt dann, das wäre jetzt kein Spiel, es wird nicht einfach die gesamte Arbeit zum Spiel, aber sie wird dennoch erfüllender sein, als es in so einer entfremdeten Form ist. Und bei Lafargue ist eigentlich die Kritik an der Arbeit viel allgemeiner. Das ist ein bisschen wie bei der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands. Die hatte ja mal den Wahlkampfslogan Arbeit ist scheiße. Und dass Arbeit als Betätigung für die Gesellschaft nicht immer entfremdet sein müsste und nicht immer wahnsinnig erschöpfend sein müsste, das bleibt hier komplett unreflektiert, dass man das eventuell auch anders organisieren könnte. Und dann wird es noch verrückter, nach dieser ganz allgemeinen Kritik an der Arbeit geht Lafargue dann dazu über, dass eigentlich nicht mehr die entfremdende Qualität der Erwerbsarbeit, also dieser spezifischen Form von Arbeit, das Problem ist, sondern eigentlich nur noch die Quantität und also dass die Leute zu viel arbeiten. Und das merkt man dann wunderbar an seinen realen politischen Forderungen. Da heißt es, damit es sich seiner eigenen Stärke bewusst wird, muss das Proletariat die Vorurteile der christlichen, ökonomischen und freidenkerischen Moral mit Füßen treten. Es muss zu seinen natürlichen Instinkten zurückkehren und die Rechte auf Faulheit proklamieren, die tausend und abertausendmal edler und heiliger sind als die schwindsüchtigen Menschenrechte, die von den metaphysischen Anwälten der Revolution der Bourgeoisie ausgeheckt wurden. Es muss sich darauf beschränken, nicht mehr als 3 Stunden am Tag zu arbeiten und den Rest des Tages und der Nacht zu faulenzen und zu feiern.
Ja, furchtbar. Das wollen wir ja nicht, oder? Nee. Also das ist ja für mich, also faulenzen ist ja für mich auch eigenartig überhaupt, dass man das, also man kann ja die Zeit sinnvoll verbringen, die man nicht auf der Arbeit verbringt, aber das Wort faulenzen finde ich ja Ist mir suspekt. Oder? Dir nicht so ganz, ich weiß.
Ja, ich schlafe länger als du, aber dieses Feiern der Faulheit in diesem exzessiven Maß, wie es hier in dem Text stattfindet, das finde ich doch etwas befremdlich. Also am Ende sagt Lafargue dann auch, dass man unter Strafe stehen soll, wenn man mehr als 3 Stunden am Tag zu arbeiten wagt und so. Und das ist mir dann doch auch sehr, sehr suspekt.
Merkwürdig, Lafargue kritisiert immer wieder den Kapitalismus, sagt hier aber letztlich nichts anderes als, wenn wir nur nicht so lange arbeiten müssen, also sagen wir 3 Stunden am Tag, dann ist die spezifische Form der Arbeit auch schon gleichgültig. Eigentlich ist diese Schrift streng genommen überhaupt nicht antikapitalistisch. Sie abstrahiert komplett von den realen Kräfteverhältnissen im Kapitalismus und meint, dass mit einer erneuerten Moral auch ein menschenwürdigeres Gesellschaftssystem einherginge.
Und dass wir alle nur noch 3 Stunden am Tag arbeiten, wird natürlich möglich gemacht durch die Maschine. Diese sei, Zitat, der Erlöser der Menschheit. Der Gott, der den Menschen von der Lohnarbeit freikaufen wird. Der Gott, der ihm Muße und Freiheit schenken wird. Wenn wir jetzt mal von dem Gott abstrahieren, dann könnte das wahrscheinlich genauso jetzt von Richard David Precht oder Götz Werner oder so sein, von den ganzen liberalen Grundeinkommensbefürwortern. Auch da muss man wieder festhalten, das ist natürlich jetzt nicht alles falsch, was Lafargue schreibt. Also diese Kritik an diesem Arbeitsethos, da stimmt sicherlich auch manches dran. Und natürlich stimmt es auch, dass die Maschine uns so einiges an Arbeit ersparen könnte und auch an Zeit ersparen könnte, wenn sie denn anders genutzt ist. Aber solange die Maschine der Kapitalverwertung dient, ist es eben nicht ihr Zweck, uns das Leben einfacher zu machen. Das ist ja eigentlich das, was Marx auch so großartig im ersten Bande des Kapital zeigt, was der Zweck der Maschinerie ist im Kapitalismus. Und all das wird hier komplett ausgeklammert und das ist nur so eine moralistische Kritik.
Ja, das ist erstaunlich, dass man das so ausklammern kann. Ja. Aber wir kommen jetzt zu dieser Kritik nochmal später. Was wir schon mal festhalten können, bereits vor 140 Jahren hoffte man also darauf, dass die Maschinen uns von der Arbeit befreien und wir dann unser Leben frei von materiellen Nöten nach unserem Belieben gestalten können. Daraus geworden ist ja offenkundig nichts und das sollte auch all denen, die heute behaupten, uns würde bald die Erwerbsarbeit ausgehen, doch mal zu denken geben, ne? Weil jetzt die Roboter kommen und die KIs und so. Bevor wir darauf dann nochmal eingehen, welche Missverständnisse Lafargue unterliegt, wollen wir uns aber noch einen weiteren Text hinzunehmen, um zu sehen, das ist so ein Muster, das taucht immer mal wieder auf, diese Denkweise. Das stammt aber jetzt, dieser Text, nicht von einem Sozialisten, aber dieser Text begeht eigentlich einen sehr ähnlichen Fehler.
Ja, du hast den Text vorhin schon sogar genannt, Wolfgang. Es geht um John Maynard Keynes' Text Economic Possibilities for Our Grandchildren von 1930. Das heißt, 1930, ja, da ist man inmitten der großen Krise, 29, großer Crash und die folgenden Jahre natürlich Krise. Und da wollte Keynes einmal nicht erklären, wie man jetzt kurzfristig reagieren soll, um die Volkswirtschaften wieder auf Kurs zu bringen. Das hat ja Keynes immer wieder gemacht. Das war ja auch eigentlich der Ansporn für seine General Theory, die ein paar Jahre später kommen sollte, dass er gesagt hat, hier, das ist jetzt die kurzfristige Kur, wie wir die Volkswirtschaft wieder auf Gang bringen. Nein, Keynes wollte in diesem Text mal weiter in die Zukunft blicken, sich fragen, was ist denn eigentlich in 100 Jahren, was sind denn die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkel? Und Keynes war ganz überzeugt davon, dass die Zukunft blendend sein wird. Ja? Dass 100 Jahre in der Zukunft es viel besser aussehen wird. Klar, Großbritannien war jetzt in dem Moment und viele andere Länder auch in der Krise, aber diese würde nicht ewig andauern. Da war Keynes sicher. Das war so ein kleiner Knick in einem ansonsten steil aufstrebenden Wachstumspfad, der sich laut Keynes so seit ein paar Jahrhunderten abgezeichnet hat. Und da hat Keynes ja auch übrigens recht behalten, ganz klar. Ne? Mhm. Es war eine große ökonomische Erfolgsgeschichte in den letzten Jahrhunderten. Jetzt mal die ökologische Komponente ausgeklammert, aber abgesehen davon war es natürlich eine große Wachstumsgeschichte. Und das führte Keynes darauf zurück, dass es einerseits natürlich eine große technologische Revolution gab, also Dampfmaschine und so weiter und so fort, wir auf der anderen Seite aber auch eine Kapitalakkumulation gesehen haben, die vorher in anderen Gesellschaftsformen nicht möglich war.
Aber es gab ja die Arbeitslosigkeit, aber In der sah Keynes eigentlich nur ein vorübergehendes Problem. Er schreibt, wir sind von einer neuen Krankheit betroffen, deren Namen einige Leser wohl noch nicht gehört haben werden, aber von der sie in den kommenden Jahren noch einiges hören werden, nämlich technischer Arbeitslosigkeit. Damit ist Arbeitslosigkeit gemeint, die unseren Fähigkeiten zur Einsparung von Arbeit entspringt, die schneller wachsen als neue Anwendungen für Arbeit. Aber das ist nur eine temporäre Phase der mangelnden Anpassung. Ich würde voraussagen, dass der Lebensstandard in fortgeschrittenen Ländern in 100 Jahren zwischen 4- und 8-mal so hoch sein wird wie heute.
Ja, die technischen Möglichkeiten wuchsen laut Keynes so schnell, dass nicht immer sofort neue Möglichkeiten gefunden werden konnten, für Vollbeschäftigung zu sorgen. Aber das werde sich schon fügen und der Lebensstandard werde sich dank der Akkumulation des Kapitals immer weiter heben. Witzig ist tatsächlich, dass Keynes auf der einen Seite sagt, toll hier, Akkumulation des Kapitals. Gleichzeitig war Keynes aber voller Verachtung für diejenigen, die da Kapital akkumuliert haben, also für die, die nur an ihren Reichtum denken. Und die Geldsucht, die bezeichnet er in diesem Essay als, Zitat, widerwärtige Morbidität, eine dieser halbkriminellen, halbpathologischen Neigungen, die man mit einem Schaudern dem Spezialisten für geistige Krankheiten anheimgibt. Und diese Morbidität, da war er sich ganz sicher, die wird dann auch in 100 Jahren überwunden sein, weitestgehend.
Dennoch, so Keynes, solle man diese schreckliche Morbidität noch ein wenig länger akzeptieren, da sie der Vergrößerung des Kapitalstocks diene und damit dafür sorge, dass in einigen Jahrzehnten das ökonomische Problem gelöst und die Grundbedürfnisse der Menschen erfüllt seien. Dann würden sich die Menschen vom Gelderwerb als Selbstzweck abkehren und andere Beschäftigungen finden, die über die basale materielle Reproduktion hinausgehen. Er meinte jetzt nicht gleich feiern und faulenzen, vielleicht ein bisschen sinnvoller, sinnhafter könnte es schon sein.
Ja, 3 Stunden am Tag oder 15 Stunden in der Woche würden laut Keynes ausreichen, um die materielle Reproduktion der Gesellschaft abzusichern. Wunderbare Vorstellung. Bleibt nur eine Frage unbeantwortet. Ja, wie sieht denn genau dieses Produktionsmodell der Zukunft aus? Die Menschen entscheiden sich einfach mal von sich aus, ja, jetzt müssen wir nicht mehr so lange arbeiten und eigentlich bedarf es ja auch gar keine Unternehmer mehr, die ihr Geld vermehren wollen. Denn Keynes hat ja eben gesagt, das ist ja eigentlich eine widerwärtige Morbidität, dass man sowas möchte. Wie dieses Produktionsmodell jetzt aussehen soll, diese Antwort bleibt Keynes schuldig, genauso wie Lafargue. Wir wissen zumindest bei Keynes, dass er ja trotzdem keinen Sozialismus wollte. Bleibt also alles ein bisschen ominös. Und das ist eben das Komische. Ich hatte ja eben schon gesagt, auf eine gewisse Art und Weise haben sie natürlich recht. Ne? Wenn wenig Arbeit ausreicht, um die materielle Reproduktion zu sichern, dann scheint es auf den ersten Blick sinnvoll zu sagen, auch bei der Arbeit belassen wir es und darüber hinaus müssen wir ja nicht arbeiten.
Das Problem ist nur, dass beide glauben, dass es hier einfach nur um eine moralische Veränderung geht. Ja, also Lafargue meint, wir müssen nur die Arbeitsmoral loswerden. Keynes meint, wir müssen die Sucht nach dem Geld abstreifen und dann würde sich eine rationalere Gesellschaft quasi von selbst ergeben. Ja, wir haben ja auch über den Protestantismus und seinen Einfluss auf den Kapitalismus gesprochen und haben ja auch diskutiert, inwieweit der Kapitalismus aber genau diesen Aufstieg dieses Protestantismus bedingt hat. Also diese Wechselseitigkeit ist ja interessant. Aber hier geht es immer so ganz stark darum, so eine Bewusstseinsänderung herzustellen und dann verändert sich ganz viel. Aber eine wirkliche Erklärung, welche sozialen Veränderungen des Weiteren notwendig sind, um so eine rationale Gesellschaft zu erschaffen, die liefern dann beide nicht. Und ich würde sogar bei Lafargue dann noch sagen, dem ist auch gar nicht daran gelegen. Also das sind eher so Schilderungen, dass man jetzt mal so mit so einem Trotzimpetus dagegen schießt und so ein bisschen als Bürgerschreck auftritt. Aber eigentlich, also dann ist mir das solide wirtschaftende Bürgertum eigentlich noch lieber.
Ja, so. Ich glaube auch. Also es wird keine Gesellschaft geben, die von der Faulenzerei leben kann.
Du kennst ja das schöne Goethe-Wort, Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste. Ja.
So saure Woche muss jetzt nicht unbedingt sein, aber zumindest, Ich würde dann eben doch dafür plädieren, dass man einen positiven Arbeitsbegriff finden sollte und sich fragen sollte, wie kann eine Gesellschaft aussehen, in der es vielleicht auch eine Freude ist, die Arbeit zu tun. Natürlich soll die Arbeitszeit reduziert werden, da sind wir uns sicherlich einig, aber dass man sich dann eben fragt, ob es nicht auch eine nicht entfremdete Form von Arbeit geben soll. Und das ist bei Lafargue eigentlich komplett abschlägig beschieden. Und da lohnt es sich natürlich, stattdessen auf Marx zurückzugreifen und sich zu fragen, wo liegen denn eigentlich die Fehler, die Lafargue und die auch Keynes hier analytisch machen? Und das ist eigentlich ganz einfach. In unseren Folgen zum Kapital, also zum marxischen Kapital, da haben wir erklärt, der Kapitalismus ist ein System, das auf der Ausbeutung von Lohnarbeit beruht, was jetzt nicht bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind, sondern einfach nur, dass die Arbeiter mehr Wert schaffen, als sie entlohnt bekommen. Das heißt, sie leisten unbezahlte Mehrarbeit oder Surplusarbeit oder wie auch immer man das nennen möchte. Dieses System basiert auf unbezahlter Arbeit und genau deshalb ist es ja wahnsinnig verständlich und schlägt einem ja eigentlich sofort ins Auge, dass es für Unternehmer überhaupt nicht erstrebenswert ist, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu reduzieren, wenn ja dieses gesamte System nur auf Ausbeutung von Mehrarbeit beruht.
Genau genommen kann es der Untergang des in der Konkurrenz stehenden Unternehmers sein, die Arbeitszeit seiner Belegschaft zu reduzieren, wenn seine Konkurrenten es nicht tun. Genau deshalb haben Industrielle im 19. Jahrhundert die Märkten, dass ihre Arbeiterschaft zu viel arbeitet und dann auch Schaden daran nimmt, beim englischen Staat lobbyiert, dass eine Maximalarbeitszeit notwendig ist, die dann aber für alle gilt. Der Werwolfs-Heißhunger des Kapitals für Mehrarbeit, wie es bei Marx heißt, kann nicht einfach mal so individuell eingeschränkt werden.
Ja, nicht von den Unternehmern und auch nicht einfach mal so von der Belegschaft. Was Keynes und Lafargue hier machen, das ist eigentlich so eine total realitätsferne mikroökonomische Überlegung. Man stellt sich vor, wir sind jetzt auf einer einsamen Insel, wie Robinson Crusoe, und da werden wir allein unseren Lebensunterhalt bestreiten. Und dann produzieren wir ja nur zum Zweck, unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn man dann irgendwann durch Erfindungsgeist dafür gesorgt hat oder durch eine gewisse Expertise, die man sich aneignet, dass sich die Produktivität steigert, dass wir innerhalb kürzerer Zeit unsere Bedürfnisse befriedigt haben, dann sagen wir nicht, ah, dann machen wir immer mehr, sondern sagt man irgendwann, gut, da hören wir jetzt auf und den Rest des Tages, das ist dann Mußezeit, da mache ich dann das, was ich über die materielle Reproduktion hinaus sinnvoll finde und da höre ich dann auf. Und das klingt ja auch erstmal ganz logisch.
So funktioniert der Kapitalismus aber halt nicht. Bedürfnisse werden nicht befriedigt, um anderen etwas Gutes zu tun. Die Bedürfnisbefriedigung, also die Schaffung von Gebrauchswerten, ist nicht Endzweck der Produktion. Nein, die Bedürfnisbefriedigung ist Mittel zum Zweck der Profitmacherei. Und wir wollen das jetzt gar nicht moralisch verurteilen, wie es jetzt ein Keynes tut. Aber diese Eigenlogik des Kapitals zu verstehen, ist sehr wichtig. Denn wenn man in einem System lebt, in dem vorrangig produziert wird, um die Kapitalvermehrung zu sichern und nicht um Bedürfnisse zu befriedigen, dann lässt sich auch nicht einfach sagen, ja, wir haben doch schon so viel, es wird doch reichen, wenn jeder nur noch 3 Stunden am Tag arbeitet und dann ist für alle gesorgt und jeder kann sonst Spaß haben. Wenngleich ja auch mal zu überlegen ist, wir beklagen ja, dass zu viel gearbeitet wird und zugleich ist aber auch festzustellen, dass woanders ja sinnvolle Arbeit nötig ist, also gerade im familiären, also die gesellschaftlichen Kontakte auch, die zu pflegen wären und, oder das kulturelle Leben zu stärken oder auch das ökologische vor Ort zu tun. Also das sind ja auch alles Arbeiten, die verrichtet werden, über die man nachdenken kann und da gibt es ja auch verschiedene ökologische, feministische Perspektiven und so weiter. Ich glaube also auf so eine, wir haben jetzt genug erwirtschaftet, jetzt ruhen wir uns aus, das kann also auf keinen Fall gehen.
Richtig, aber das
nur eine Generation lang.
Das wäre dann ein Verständnis von Arbeit, das natürlich über das Verständnis von Erwerbsarbeit hinausgeht.
Genau.
Und ich würde sagen, man kann jetzt natürlich, wie Lafargue das macht, eine sozialistische Gesellschaft fordern, die rationaler organisiert ist. Das Problem ist halt nur, dass er selbst überhaupt gar nichts an die Hand gibt, wie das jetzt eigentlich stattfinden soll. Er sagt einfach nur, wäre mal langsam nötig. Okay, gut, kann man jetzt nicht viel mitmachen. Keynes hingegen war alles andere als sozialistisch. Und also ich meine, er verstand sich ja als liberal. Und das mal ganz kurz als Anekdote. Es ist ja witzig, dass ausgerechnet Keynes sich dann so sehr gegen dieses Grundprinzip des kapitalistischen Systems gewehrt hat, dass er eigentlich selbst schätzte, nämlich gegen die Krematistik, also die Geldvermehrung um ihrer selbst willen. Denn Keynes war selbst Börsenspekulant, also der war der Krematistik eigentlich überhaupt nicht abgeneigt. Der hat an der Börse spekuliert, der war da auch sehr erfolgreich, der hat sich ein großes Vermögen da verdient. Und dass ausgerechnet er da so gegen polemisiert hat, ist doch ein bisschen ulkig.
Ja, man denkt fast, ich habe zumindest gehört, das gibt es so Influencer, die jetzt immer zum einen zum Investieren und Aktien kaufen und so weiter Werbung machen und zum anderen aber dann die ganze Zeit sagen, wie schlimm das ist, dass die Reichen nicht ordentlich besteuert werden. Aber sie nehmen sich immer aus der Gleichung raus. So geht es natürlich auch. Aber wir wollen natürlich,
ich weiß überhaupt nicht, wen du meinst,
keine Namen nennen, weil ja auch jeder sie kennt. Ein Übergang zu einer sozialistischen Wirtschaftsform ist jedenfalls nur sehr bedingt eine moralische Frage. Und auch wenn man den Kapitalismus erhalten und bloß eine Reduktion der Wochenarbeitszeit will, auch das ist möglich, wie die Arbeitskämpfe der vergangenen Jahrhunderte gezeigt haben, dann hat auch das wenig mit Moral zu tun, sondern deutlich mehr mit Kampfbereitschaft derer, die arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen.
Die Fehlschlüsse von Keynes und Lafargue sind sicherlich einerseits moralistischer Natur, das haben wir jetzt, glaube ich, schon zu Genüge erklärt. Interessant ist aber bei Keynes darüber hinaus auch, dass er ja einerseits im Jahr 1930 überzeugt ist, dass die technische Arbeitslosigkeit, wie er sie nennt, nun vorübergehender Effekt sei. Also er stellt ja fest, der technische Fortschritt, der ist so schnell vorangegangen, da können jetzt nicht sofort neue Beschäftigungsformen gefunden werden, damit es wieder zu Vollbeschäftigung kommt. Aber das wird sich in ein paar Jahren wieder korrigiert haben. Und mit dieser Vermutung hat er ja komplett recht behalten. Nur dann stellt sich die Frage, warum ging Keynes denn davon aus, dass bei den nächsten technologischen Revolutionen irgendwann der Punkt einsetzen sollte, dass dann keine sinnvollen Verwendungen menschlicher Arbeit mehr existieren werden?
Dieser Frage müssen sich auch diejenigen einmal stellen, die jetzt sagen, das Ende der Arbeit ist gekommen. Ja? Seit über 200 Jahren erleben wir, dass Menschen entweder Angst haben, aufgrund des technologischen Fortschritts in Arbeitslosigkeit zu fallen, oder dass optimistischere Geister wie Keynes auf einen weitestgehend von der Arbeit befreienden Fortschritt hoffen. Beide Visionen haben sich ja nicht realisiert. Wieso sollte es nun anders sein? Nun, jetzt werden Leute sagen, ja, aber die Quantencomputer und die künstliche Intelligenz und. Aber das, glaube ich, ist wirklich etwas, was man mit Skepsis betrachten sollte. Das ist noch keine überzeugende Antwort, dass man sagt, ja, aber jetzt ist es wirklich richtig fortschrittlich, noch fortschrittlicher als vor 30 Jahren, sondern es liegt erst einmal in der Logik des Systems, wie wir aufgezeigt haben, weiter Kapitalverwertung zu machen, weiter Profite zu steigern und nicht als erstes zu denken, prima, jetzt können wir ja freimachen, was ja übrigens auch viele Leute im Betrieb merken. Also zumindest ist ja noch nicht, ist wahrscheinlich vorgekommen, dass im Unternehmen irgendeine Maschine angestellt wird und also man eine Maschine anschafft und man braucht dann weniger Arbeitszeit und dann plötzlich gesagt wurde, ab sofort könnt ihr alle um 15 Uhr nach Hause gehen, denn wir haben ja jetzt dieses tolle Gerät und alle haben applaudiert. Das ja nicht.
Ja, und selbst wenn es zu solchen Fällen kommt, dass man sagt, es findet eine Reduktion der Belegschaft statt wegen technologischer Fortschritte, dann ist es ja schon im Regelfall immer so gewesen in der kapitalistischen Geschichte, dass sich neue Märkte bilden, wo dann auch die Arbeitskraft wieder gebraucht wird. Aber gut, ich glaube, wir können es noch folgendermaßen formulieren. Wir sehen das Ende der Arbeit nicht ganz kommen. Wir freuen uns, wenn wir Unrecht behalten. Ja, also wenn wir in 20 Jahren im Roboterkommunismus leben und die Roboter und die künstlichen Intelligenzen und so, die werden für uns die gesamte basale Reproduktion unserer Gesellschaft übernehmen. Freue ich mich, wenn wir Unrecht behalten werden, aber ein bisschen unwahrscheinlich eher.
Das müsste jedenfalls auch sehr gesteuert werden, was dann passiert. Also es wird ja nicht so sein, jetzt bei meinem Unternehmensbeispiel, dass man sagt, ihr behaltet die gleichen Löhne und geht nur jetzt früher nach Hause, denn wir haben ja dieses tolle Gerät da angeschafft. Ja. Also das wird ja definitiv nicht so sein, das müsste ja dann politisch reglementiert werden und jetzt haben wir Länder auch mit hohen Arbeitslosigkeiten, hohen Jugendarbeitslosigkeiten, gerade im Süden Europas, aber das ist ja nicht der Grund zu finden im technischen Fortschritt. Also das ist ja nicht
Nein.
das, weshalb die alle ihre Jobs verloren
haben. Und gerade in diesen Ländern mit niedrigem Lohnniveau und hoher Arbeitslosigkeit, es ist ja auch völlig klar, dass so bald nicht der Punkt kommen wird, an dem sehr moderne Maschinen günstiger sind als die menschliche Arbeitskraft. Aber lassen wir das mal jetzt, da belassen wir es einfach mal dabei. Die Arbeitszeit wird sich so bald mutmaßlich nicht von selbst reduzieren. Das wird nicht einfach so über uns kommen, dass uns die Maschine erlöst, auch wenn Lafargue das bereits vor über 140 Jahren kommen sah. Und das ist auch tatsächlich etwas, was der Historiker Aaron Benanaf in seinem neuen Buch Automatisierung und die Zukunft der Arbeit feststellt. Da geht er auch auf Keynes Hoffnung einer 15-Stunden-Woche ein und schreibt dazu: Radikale Keynesianerinnen wie die britische Wirtschaftswissenschaftlerin Joan Robinson und ihr Kollege William Beveridge wussten, dass die Welt ohne Mangel, von der Keynes träumte, nur durch die Vergesellschaftung von Investitionen und gesetzliche Arbeitszeitverkürzung zu erreichen wäre.
Notwendig sind also politische Maßnahmen, Vergesellschaftung oder gesetzliche Arbeitszeitverkürzung. Von beidem ist aber derzeit wenig zu erleben, auch wenn zumindest im Bereich des Wohnungsmarktes es ja einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen war bei den Bürgern erfolgreich. Nun, da kann man also sehen, es gibt Druck, es gibt auch da Interessengegensätze und es gibt dann einen Kampf und der kann gewonnen oder verloren werden, aber man sagt nicht einfach, ach ja, das ist ja sinnvoll und man würde ja viel besser die Bedürfnisse stillen, wenn das so und so wäre und dann vollzieht sich das einfach, sondern genau da kann man dann sehen, welche harten Kämpfe da auf einen zukommen und der Endgegner Giffey steht ja noch aus.
Wie Wolfgang, ich dachte, wir müssen jetzt nur die Moral verändern und dann sind die Wohnungen quasi schon vergesellschaftet.
Einfach mal Giffey gut zureden, denn eigentlich will sie ja bestimmt auch nur das Beste. Naja, lassen wir das. Wie auch immer, die Moral, das zeigen uns die eher wenig durchdachten Texte von Keynes und Lafargue, ist in analytischen Fragen wenig hilfreich. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!